Guten Morgen. Beten wir miteinander. Vater im Himmel, wir danken dir so sehr dafür, dass du zu uns sprichst. Herr, und wir bitten dich, dass du uns heute ein bisschen mehr Klarheit gibst und Klugheit, dich zu verstehen. Herr, hilf uns dabei. Amen. Manchmal sieht man Dinge und du denkst dir dann, was ist das überhaupt? Es gibt ganz verwirrende Sachen auf der Welt, wo man sich nicht mehr auskennt. Zum Beispiel bei dem Straßenschild weiß man nicht genau, wo man hinfahren soll. Also auf jeden Fall 30 km/h. Aber wo genau, weiß man nicht. Oder bei diesem Bild, diese gewaltige Preisreduktion, jetzt viel billiger. 1 Cent billiger geworden. Und denkt sich, hä? Kann das stimmen, was ich da sehe? Oder was machen diese 2 Männer da? Kann das wirklich wahr sein? Und was ist, wenn dem jetzt die Hose runterrutscht? Naja. Es gibt Sachen im Leben, da denkt man sich, stimmt das wirklich? Kann das wirklich sein? Am Dienstag war ich auf einem super Gespräch und dann bin ich am Abend heimgefahren und da war gerade dieses Fußballspiel Deutschland gegen Brasilien. Ich habe einen deutschen Radiosender eingeschalten und die haben live berichtet und die haben immer wieder gesagt, sie hören richtig, sie hören richtig. Es ist keine Satire. Deutschland führt mit 5:0, falls sie sich gerade eingeschaltet haben. Es ist die Wirklichkeit, es ist wirklich wahr. Deutschland führt 5:0 gegen Brasilien und dann wissen wir, es ist noch ganz anders gekommen. Und heute haben wir eine Erzählung von Jesus, wo es uns auch ungefähr so gehen könnte, wo wir uns denken, hä? Was bedeutet das? Was soll das? Was möchte Jesus damit sagen? Und zwar heißt diese Geschichte das Gleichnis vom ungerechten Verwalter. Und du findest es im Lukas-Evangelium, Kapitel 16, am Anfang. Und ich werde es uns jetzt mal vorlesen, diese Geschichte, die Jesus erzählt. Im Lukas-Evangelium ist sie aufgeschrieben worden, berichtet für uns, was Jesus da gelehrt hat. Er sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der einen Verwalter hatte. Und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe. Und er rief ihn und sprach zu ihm, was ist es, was ich von dir höre? Lege die Rechnung ab von deiner Verwaltung, denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden einzelnen der Schuldner seines Herrn herbei und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach, 100 Fässer Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldbrief und setze dich schnell hin und schreibe 50. Danach sprach er zu einem anderen, du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sprach, 100 Sack Weizen. Und er spricht zu ihm, nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Ich finde das ziemlich verwirrend. Und es gibt zu diesem Gleichnis unzählige Auslegungen. Auch das, was ich heute sage, wird die vielleicht nicht ganz überzeugen. Ich finde es nicht schlecht, aber es ist nicht das Einzige, was darüber gesagt wurde in den letzten 2000 Jahren. Also das sage ich gleich dazu. Aber für manche ist dieses Gleichnis auch peinlich. Es schaut so aus, als wenn da das Verbrechen nahegelegt wird. Stehle, damit es dir irgendwann gut geht oder so. Andere finden es einfach nur schräg. In Wahrheit ist die Geschichte gar nicht so kompliziert. gehen kurz nochmal durch. Am Anfang passiert die Abrechnung. Der Herr fragt eine ganz direkte Frage. Er sagt, was höre ich da von dir, diesen ungerechten Mann? Keine Antwort kommt. Der ungerechte Verwalter ist zu klug, um sich zu verplappern. Und dann wird er entlassen. Punkt 1, die Abrechnung. Dann das zweite, er überlegt sich einen Rettungsplan. Er überlegt, welche Wege offen stehen. Er fragt sich, was soll ich tun? Und das führt zu seinem Plan, zur Ausführung des Plans. Das ist ein Schuldenschnitt. Er holt alle Schuldner her und fragt sie, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er holt die Pächter und erlasst ihnen einen Teil der Schuld. Dann geschieht ein Wunder, denn das Urteil lautet, der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hat. Es ist eine ganz einfache Geschichte und wir lernen hier, plane voraus, denk nach und handle dann mutig. Nütze den Tag. Aber ich muss auch ehrlich sagen, das überzeugt mich nicht. Mich interessiert dieses Wunder. Wieso passiert denn das so? Was ist da los? Da kennt ihr diesen Cartoon, wo ein Mathematiker auf der Tafel was vorrechnet und sein Kollege findet Schritt 2 ein bisschen, ja, da kann man noch ein bisschen dran arbeiten, weil da geschieht in Schritt 2 ein Wunder. Und der Kollege sagt, ich denke, Sie sollten hier in Schritt 2 ein bisschen ausführlicher werden. Und das werden wir jetzt auch versuchen. Das interessiert mich auch. Ich möchte das verstehen, was Jesus da sagt und nicht einfach nur denken, ja, das muss man halt akzeptieren. Und so ein bisschen sich schütteln und dann lesen wir lieber was anderes, was wir leichter verstehen können. Nein, ich möchte gern verstehen, was da vor sich geht und ich möchte es wenigstens versuchen. Also schauen wir uns alles noch einmal an. Noch einmal genauer an. Am Anfang kommt die Abrechnung. Vers 1. Es war ein reicher Mann, der einen Verwalter hatte und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe. Vielleicht könntest du mir ein bisschen helfen dabei, das zu verstehen. Was lernt man da gleich über diesen Verwalter?
Also wahrscheinlich nicht beliebt war, wenn man einen anderen
verbetzt hat. Ja, das ist interessant, genau. Ja. Oder vielleicht sagt es mehr was aus über den reichen Mann. Was denkt ihr, was sagt es über den reichen Mann?
Den Überblick verloren.
Der reiche Mann?
Ja, sicher.
Also, er war so reich, dass es ihm gar nicht aufgefallen ist. Naja, er hat dem Verwalter natürlich vertraut. Der hat es ja für ihn gemacht. Aber, was lernen wir über den Verwalter?
Er hat vorher schon Schläge hineingemacht.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Auf jeden Fall ist er ungerecht. Das steht da, oder? Schaut's rein. Vers 1. Er wird angeklagt, er wird verleumdet, dass er da die Sachen verschwendet, die seinem Herrn gehören. Und was lernen wir über den reichen Mann? Es ist nicht nur so, dass der verbetzt wird, der Verwalter, sondern was sagt uns das über den reichen Mann? Dass jemand ihm das sagt. Was denkt ihr? Ja, das stimmt, der ist gerecht. Ja, das sehen wir dann daran, dass er die Abrechnung macht. Ja. Dass es wieder in Ordnung bringt, wird von ihm erwartet jetzt. Ja. Aber, der reiche Mann weiß es jetzt, genau. Aber was, wenn du jetzt, sagen wir zum Beispiel, einen Nachbarn hast und der Nachbar ist dir ganz egal, du magst nichts mit dem Nachbarn zu tun haben. Und jemand bricht beim Nachbarn ein und stiehlt alle seine Tomaten. Oder bei unserer Nachbarin ist jemand über die Hecke gestiegen und hat alle Tulpen abgeschnitten, schön mit dem Messer. Und du beobachtest das. Wenn dir jetzt der Nachbar ganz egal ist, was tust du dann? Nix. Und was ist jetzt da aber in der Geschichte los? Die Leute sagen das dem reichen Mann. Warum sagen sie es ihm? Ja, der Mann ist anscheinend in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft nicht unbeliebt, oder? Er ist ein guter Mann, der auch Freunde hat und sie wollen ihm irgendwie helfen. Danke, ihr macht's mit. Super. Jetzt kommt die Endabrechnung, Vers 2. Er rief ihn und sprach zu ihm, was ist es, das ich von dir höre? Lege die Rechnung von deiner Verwaltung ab, denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Der Verwalter wird da entlassen in diesem Moment. Er wird gefeuert. Jetzt versuchen wir wieder mal ein bisschen mitzudenken. Wie könnte denn jetzt der reiche Mann sein Geld zurückkriegen? Du meinst, aber dann kriegt er ja nicht. Der reiche Mann will. Ah ja, das ist ein interessanter, ein typischer Schuldenschnitt eben. Man sagt, liebe Schuldner, so viel könnt ihr sowieso nicht zurückzahlen. Wenigstens einen Teil könnt ihr zurückzahlen. Ja, ja, aber was könnt ihr noch machen? Vielleicht fällt jemandem von euch etwas ein. Ja, dann. Aber wie kriegt er dann sein Geld wieder zurück, das der verschwendet hat, der Verwalter? Ja, genau. Und was ist, wenn der es nicht hat? Dann kann er den Verwalter verkaufen. Richtig, super. Als Sklaven verkaufen. Und da kriegt er dann Geld zurück. Das könnte der reiche Mann an dieser Stelle machen. Könnte den Verwalter und seine Familie verkaufen als Sklaven. Dann würde er wenigstens einen Teil des Geldes zurückkriegen. Aber er tut es nicht. Und man sieht, der reiche Mann ist offensichtlich großzügig. Der Verwalter wird nicht bestraft, er wird nur entlassen. Und was, ich hoffe, ich gehe euch mit den Fragen nicht auf die Nerven. Ich möchte, dass ihr da ein bisschen mitdenkt. Was würde man jetzt an der Stelle von dem Verwalter erwarten? Er hat das Meeting, irgendwelche Leute haben ihn angeschwärzt, der Chef sagt zu ihm, du bist gefeuert. Was macht der Mann jetzt in der Situation? Er steht vor dem Chef, der sagt, du, ich habe da was so über dich gehört. Du sagst nichts, aha, du bist gefeuert.
Ich will seine Haut retten.
Ja, ja, er will seine Haut retten, aber was macht er dann? Ja, aber was erwarten wir von ihm? Wir erwarten, dass er sich verteidigt, oder? Wir erwarten ungefähr das, was wir jetzt in diesem Filmausschnitt hoffentlich sehen werden. Und ich muss euch vorwarnen, es kommt eine sehr große Waffe darin vor. Soll jemand gefeuert werden im mehr wörtlichen Sinn. Falls eure Kinder das, ja bitte.
Ich habe schon bemerkt, dass er war nicht gefeuert, sondern er hat dann noch eine Chance bekommen.
Nein, was der Mann da sagt ist, du bist gefeuert, meiner Meinung nach. Und jetzt sagt er nur, mach die Abrechnung, hol das noch her, du hast die Bücher noch bei dir im Büro, hol sie her und dann ist es. Aber jetzt bist du nicht mehr Verwalter. Denn er sagt ja, der Herr nimmt mir die Verwaltung. Das ist vorbei. Ja, ja, so weit sind wir noch gar nicht. Jetzt überlegen wir nur, was wir eigentlich erwarten von dem Verwalter. Und eben, ich wollte das gerade erklären, da kommt jetzt eine Waffe vor, wenn deine Kinder das nicht sehen sollen, dann musst du ihnen jetzt die Augen zuhalten. Was wir jetzt eigentlich erwarten von dem Verwalter, ist ungefähr das.
Ich gebe viel zu tun. Da hört man auch nichts. Und deinen Bruder.
Also, warte mal.
Oh, bitte töte uns nicht! Bitte töte uns nicht! Du weißt doch, ich liebe dich, Baby! Ich wollte dich nicht sitzen lassen, es war wirklich nicht meine Schuld!
Du mieser Mistkerl! Denkst du kannst dich da so einfach rausreden? Du hast mich ganz einfach betrogen!
Hab ich nicht! Ehrlich! Das Benzin war alle. Ich hatte platten Reifen und dann hatte ich einfach nicht genug Geld für ein Taxi. Mein Smoking ist nicht aus der Reinigung gekommen und ein alter Freund von außerhalb kam zu besuchen. Dann hat jemand mein Auto geklaut. Da war ein Erdbeben und da kam eine furchtbare Flutwelle. Und die Heuschrecken.
Die Heuschrecken.
Ich meine Schuld, ich schwöre es dir.
Oh, Jake.
Die Heuschrecken sind auch noch gekommen, das hat man leider nicht so gut. Aber die Flutwelle und das Erdbeben. Ich habe dich nicht betrogen. Das erwarten wir jetzt von dem Verwalter in der Situation, oder? Und dass er den treuen Hundeblick auf... Jetzt kommt es nochmal. Schauen wir es uns nochmal an. Ich weiß nicht, was ich jetzt da drückt
habe. Ich habe die Pflicht, dich zu töten und deinen Bruder.
Das haben wir vorhin nicht gehört. Also sie will ihn wirklich feuern. Genießt es nochmal. Das erwarten wir von dem Verwalter. Du hast mich betrogen, sagt der Herr. Bist gefeuert.
Oh, bitte töte uns nicht. Bitte töte uns nicht. Du weißt, ich liebe dich, Baby. Ich wollte dich nicht sitzen lassen. Es war wirklich nicht meine Schuld.
Du mieser Mistkerl. Denkst du kannst dich da so einfach rausreden? Du hast mich ganz einfach betrogen.
Habe ich nicht. Ehrlich. Das Benzin war alle. Ich hatte platten Reifen und dann habe ich einfach nicht genug Geld für ein Taxi. Mein Smoking ist nicht aus der Reinigung gekommen und ein alter Freund von außerhalb kam zu besuchen. Dann hat jemand mein Auto geklaut. Da war ein Erdbeben und da kam eine furchtbare Flutwelle. Und den Hals rennt, das war wirklich nicht meine Schuld. Ich höre es dir.
Oh, Jake.
Ja, das könnte funktionieren, oder? Warum macht der ungerechte Verwalter das nicht? Was denkt ihr? Ja, er hat, genau wie du sagst, erkannt, dass er schuldig ist und dass er ungerecht handelt. Es ist ein Schuldeingeständnis, dass er jetzt nichts sagt. Und einen zweiten Grund, denke ich, gibt es auch noch, warum er nichts sagt. Er weiß, dass das nicht klappt mit seinem Herrn. Der treue Hundeblick und die Flutwelle und das Smoking ist nicht aus der Reinigung. Sein Herr ist gerecht und den kann man nicht manipulieren. Und er weiß, er ist schuldig. Er weiß, es ist vorbei. Jetzt fragt er sich, was soll ich tun? Sein Rettungsplan muss er jetzt entwickeln. Auf dem Weg ins Büro denkt er nach. Das ist seine Situation. Es ist nur gestellt. Er ist ja ein Trick. Der Mann ist nicht wirklich vom Dach gefallen. Aber so ist seine Situation. Ist er jetzt einfach nur im freien Fall? Oder vielleicht kennt ihr solche Filme, wo jemand irgendwo runterfällt und sich dann noch an einem Grashalm festhaltet. Wo ist der Grashalm? Und wird er tragen? Jetzt muss er einen Plan entwickeln. Und sein Ziel ist eben, er sagt, was soll ich tun? Vers 3. Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Graben kann ich nicht. Das bedeutet auf dem Feld arbeiten. Da hat man nämlich graben müssen. An manchen Stellen hat man nicht mit Ochsen pflügen können. Und das kann er nicht. Das weiß er. Zu betteln schäme ich mich. Das ist auch keine Möglichkeit für ihn. Er geht die verschiedenen Möglichkeiten durch. Und sein Ziel ist es, dass sie mich, Vers 4, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Da habe ich in einer anderen Schrift aus dieser Zeit, Epiktet, in Lehrgesprächen, Buch 3, Kapitel 26, Satz 25, falls du nachschauen willst, habe ich diesen Ausdruck gefunden. Jemanden in seine Häuser aufnehmen. Das bedeutet, dass man dort aufgenommen wird, um mitzuarbeiten. Es ist sein Ziel nicht, dass er irgendwie so beliebt wird, dass ihn nochmal der einladet und ihm zum Essen was gibt und dann ihn wieder der einladet. Nein, das bedeutet das nicht. Sein Ziel ist es, in ein Haus wieder aufgenommen zu werden als Verwalter, dass er da wieder mitarbeiten kann. Das ist sein Ziel. Aber wie soll das gehen? Wie ist der Plan? Und das der Plan ist, was wir dann jetzt sehen, da müssen wir uns fragen, wie soll das überhaupt klappen? Wir wissen in der Geschichte, wird uns das nicht so erzählt, dass er sagt, aha, da, 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 und so wird es klappen, sondern jetzt sehen wir nur, wie der Plan durchgeführt wird. Und so schaut der Plan aus. Jetzt kommt es zum Schuldenschnitt. Also falls jetzt, schau mal, Manuel, kannst du den Ton wieder einschalten?
Ein bisschen leiser machen.
So wie ich halt jetzt den Plan aus. Jetzt wird es. Wir sehen, dass der Verwalter ein Verbrecher ist, der jetzt noch mehr Verbrechen begeht. Es ist nicht viel Zeit. Es muss jetzt alles schnell gehen. Schnell, schnell, schnell. Vers 5. Und er rief jeden einzelnen der Schuldner seines Herrn herbei und sprach zu dem Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach: 100 Fässer Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldbrief und setz dich schnell hin und schreibe 50. Es muss jetzt alles ganz schnell gehen. Er geht ins Büro, er ruft die ganzen Gläubiger zu sich. Er ist gefeuert, das weiß aber niemand. Niemand weiß es, nur der Herr weiß es. Und schnell holt er die, er hat ja nur die Bücher da. Und jetzt sagt er: So, und jetzt machen wir Schuldenschnitt, Schuldenschnitt, Schuldenschnitt. Genau das machen wir. Das ist wie immer. Warum eigentlich? Wenn wir dann noch herausfinden. Er holt die Schuldner rein. Wie viel bist du schuldig? 100 Fässer Öl. Schreibe 50. Danach sprach er zu einem anderen: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach: 100 Sack Weizen. Und er spricht zu ihm: Nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80. Also er lasst da riesige Summen, riesige Summen. 40.000 Euro wäre es, umgerechnet auf die heutige Zeit. Sie denken, er ist noch im Amt und sie denken, er darf das alles tun. Also er macht ein Verbrechen nach dem anderen. Und dann geschieht ein Wunder. Und der Herr lobt ihn dafür. Also ich weiß nicht, ob ihr es jetzt schon besser verstanden habt, was da alles abläuft. Wir wissen irgendwie immer noch nicht, wie der Plan funktioniert. Wir fragen uns immer noch, wie soll das klappen? Was ist überhaupt der Plan? Der Verwalter will weiterhin als Verwalter arbeiten. Und durch diesen Schuldenschnitt, wenn es funktioniert, dann wird er überall bekannt als klug und er wird beliebt sein. Aber wieso funktioniert der Schuldenerlass? Wir haben ja auch, die meisten von uns, einen Verwalter auf der Bank, der verwaltet unser Geld. Und wenn jetzt du auf deinem Kontoauszug, nächsten Kontoauszug holst du ab, und da steht drauf, 40.000 Euro Überweisung an deinen Schuldner, Schuldenerlass. Und ich denke so, das haben wir gar nicht ausgemacht. Was machst du dann? Nein, nicht du freust dich. Das ist ja dein Geld, das weg ist. Auf deinem Kontoauszug steht auf einmal, der andere freut sich. Aber was tust du mit deinen Bankangestellten? Was machst du da? Ja, aber ich rede jetzt von dir, von deinen 40.000 Euro. Du holst deinen Kontoauszug und da steht drauf, 40.000 Euro habe ich überwiesen an irgendwen. Was machst du da? Zurückholen, natürlich holst du es zurück. Du sagst, das da muss ein Computerfehler oder irgendwas passiert sein. Das war nie geplant. Ich habe nie jemanden dazu autorisiert. Das ist ja das Normalste. Du schenkst nicht einfach 40.000 Euro her, wenn die Bank das einfach so streicht. Und das Interessante ist eben, wie du gesagt hast, der Herr tut es aber nicht. Und irgendwie hat der Verwalter das schon vorhergesehen. Ich meine, was passiert nach diesen dramatischen Minuten im Büro, wo die ganzen Schuldner da waren und 40.000 Euro geschenkt gekriegt haben? Ich meine, die gehen heim und sagen es ihrer Familie und allen Freunden. Und im Ort fängt eine Party an. Da ist Feststimmung, da ist Jubelstimmung. Das ganze Dorf jubelt. So ein großzügiger Herr, so ein toller Verwalter. Und jetzt hat der reiche Mann eben drei Möglichkeiten. Das ganz Normale wäre eben, wie wir schon gesagt haben, er kann das Geld zurückfordern. Er kann sagen, tut mir leid, der Mann war schon gefeuert, der hat nicht in meiner Autorität gehandelt und wir schreiben jetzt nicht 50, sondern wir schreiben wieder 100. Und dann geht es den Leuten im Dorf so wie den brasilianischen Fußballfans nach dem 7:1. Die waren sehr traurig. Also die Stimmung im Ort würde total ins Gegenteil kippen. Statt Jubel, 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 habe ich mir doch gedacht, na, der Typ ist so, sehr klar. Das wäre eine Möglichkeit. Oder die zweite Möglichkeit, die haben wir auch schon kurz angesprochen, es wäre möglich, jetzt den Verwalter als Sklaven zu verkaufen. Und seine Familie. Damit wenigstens ein Teil von den riesigen Verlusten wieder reinkommt. Und das waren die zwei normalen Möglichkeiten. Ja, mit dem muss man eigentlich rechnen. Und beides Male, wenn diese Sachen passieren, dann hat der Verwalter keine Chance, dass er beliebt wird oder wieder als Verwalter irgendwo arbeitet. Was ist jetzt die dritte Möglichkeit? Weder das Geld zurückzufordern, noch den Verwalter bezahlen zu lassen, sondern was ist die dritte Möglichkeit? Du hast schon gesagt, Josef. Der Herr, der reiche Mann, der Herr bezahlt den Preis für die Rettung vom Verwalter, vor dem Schurken. Und der reiche Mann genießt weiterhin seinen Ruf als großzügiger Mann. Und genau das passiert. Genau das passiert. Woher weißt du, wieso hat der Verwalter diesen Plan entwickelt? Wie hat er das wissen können, dass weder das zurückgefordert wird, noch er verkauft werden wird? Woher hat er denn das nur gewusst? Woher hat er das gewusst, dass das klappt? Was denkt ihr, woher er das gewusst hat? Was meinst du damit, gut dastehen wollen?
Der Reiche, das Ansehen war ihm so wichtig. Und das war das Wichtigste.
Aha. Und das steht überall. Also du denkst, der reiche Mann wollte besonders, das ist das Wichtigste für den reichen Mann, dass er in der Gemeinschaft gut dasteht, als großzügig. Mhm. Statt betrogen steht er jetzt da als Riesen. Als wahnsinnig großzügiger Mann. Ja, das könnte eine Sache sein. Genau. Und der Verwalter hat gewusst, dass sein Herr ein großzügiger und gnädiger Mensch ist. Ja, vielleicht war das wirklich das. Ich denke, es hängt auf jeden Fall damit zusammen, was ihr sagt, ist beides sicher ein Teil davon. Es hängt auf jeden Fall damit zusammen, dass der Verwalter weiß, wie sein Herr ist. Er weiß, er kann nicht den treuen Hundeblick, das funktioniert nicht. Aber er weiß, dass der Herr großzügig ist. Weil sonst hätte er nicht einfach nur entlassen, sondern gleich verkauft. Sonst wäre das Ganze ganz anders gewesen. Er weiß es ja schon, wie sein Herr ist. Er hat gewusst, dass der Herr großzügig ist und dass es ihm wichtig ist, dass alle Menschen ihn loben. Und jetzt setzt er alles auf eine Karte, auf diese eine Karte. Das ist sozusagen dieses kleine Asterl, an dem er sich noch festhaltet, bevor er runterfällt. Und das ist klug. Der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hat. Es ist klug, darauf zu vertrauen, wie der Herr ist, dass er großzügig ist und dass es gerecht ist. Dafür wird er gelobt. Er wird nicht gelobt, ja? Ja, du denkst, es setzt voraus, dass der Verwalter seinen Herrn sehr gut kennt. Und er kennt ihn auch sehr gut. Er hat ja das gerade erlebt in seinem Entlassungsgespräch, wie der Mann ist. Und auf das vertraut er jetzt. Und darauf setzt er alles. Er hat wenig Zeit. Das Ende ist da. Und jetzt setzt er alles auf diese eine Karte. Und dafür wird er gelobt. Nicht, weil er ein Verbrecher ist. Ja, das Urteil ist ganz klar. Der Mann ist ein ungerechter Verwalter. Das steht in Vers 8. Er ist ungerecht. Er ist ein Verbrecher. Sünde gebiert mehr Sünde. Statt dass er sich entschuldigt, statt dass er anders lebt, fängt er an, noch mehr zu veruntreuen. Und das Ganze ist keine Anleitung zum Verbrechen. Aber es ist ganz richtig ist es, auf die Gnade zu vertrauen. Und er wird gelobt, weil er klug war und im Angesicht des Endes auf Gnade vertraut. Er weiß genau, wie dieser Herr ist. Und darauf vertraut er und auf diese Karte setzt er. Es ist wirklich ein Wunder, dass das klappt. Petrus sagt in seinem ersten Petrusbrief in Kapitel 1, Vers 13, bemüht euch daher um ein klares, nüchternes Denken und um Selbstbeherrschung. Setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die euch bei der Wiederkehr von Jesus Christus erwartet. Wir, Jesus spricht ja dieses Gleichnis zu den Jüngern, Vers 1. Das ist an Menschen gerichtet, die Jesus lieben und die mit Jesus durchs Leben gehen. Ich kann mir ganz gut in diesen Verwalter hineindenken. Mir kommt es auch oft so vor, als würde ich die Habe meines Herrn verschleudern. Als hätte ich nicht das gemacht, was richtig ist, was gut wäre. Wenn Gott heute mit mir abrechnet, wie stehe ich dann da? Es bringt mir überhaupt nichts, mich rauszureden. Was soll ich tun? Meine Kraft reicht nicht. Menschen helfen nicht. Meine einzige Hoffnung ist es, mein Herr ist großzügig. Er ist unendlich großzügig. Er wird für mich den Preis bezahlen für meine Rettung. Und genau das tut er auch. Das feiern wir, wenn wir an Jesus denken, wie er am Kreuz stirbt. Jesus hat am Kreuz gezahlt. Da hat der Herr selbst den Preis bezahlt, um mich zu retten. Und was er da getan hat, das reicht. Er rettet mich. Er ist großzügig. Und das ist Gnade. Petrus sagt, vertrau völlig, denk ganz klar und nüchtern. Vertrau völlig auf die Gnade. Vertrau nicht auf meine eigene Kraft. Vertrau nicht auf andere Menschen, sondern vertrau darauf, dass Gott großzügig ist. Und das ist ein Wunder. Beten wir miteinander. Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass du großzügig bist und gnädig. Es ist kein Spiel des Lebens, sondern du bist auch gerecht, du rechnest ab und es kommt ein Ende. Herr, danke, dass wir auf deine Großzügigkeit vertrauen dürfen. Danke, dass wir jetzt zu dir wieder sagen können, sei gnädig zu uns, erbarm dich. Herr, wir wollen dir im Stillen die Dinge hinlegen, die wir veruntreut haben, wo wir deine guten Gaben verschleudern, wo wir das Leben, das du uns gegeben hast, für selbstsüchtige, egoistische, böse Dinge verwendet haben. Wir bitten dich, vergib uns. Vergib uns unsere Schuld. Mach du uns frei. Herr, wir vertrauen auf deine Gnade, dass eines Tages alles gut ausgehen wird, weil du großzügig bist und weil du gut darstellen möchtest, Herr. Es wird alles zu deinem Lob ausschlagen. Und alle Welt wird staunen, wie großzügig du bist. Herr, hilf uns bitte, dass wir auf dich vertrauen, dass wir klar denken, dass wir als deine Kinder leben in dieser Welt. Herr, bewahre uns davor, so weiterzumachen wie bisher. Danke, dass du in unserem Wirken bist. Amen.